Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Die kleine Apokalypse, so werden die Kapitel 24 bis 27 des Propheten Jesaja genannt, stellt Norbert Lied der großen Apokalypse im Buch der Offenbarung des Johannes gegenüber. Die Parallelen sind frappant. Sie unterstreichen in einzigartiger Weise die göttliche Inspiration der Bibel. Bei aller Tragik der apokalyptischen Gerichte, die über eine unbußfertige Welt hereinbrechen werden, behält der Autor den biblisch-seelsorgerlichen Aspekt im Auge. Eine Ermutigung fürs persönliche Glaubensleben. Hören Sie heute den sechsten und damit den letzten Teil dieser Broschüre. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Das Ende der Apokalypse. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange, ja, den Leviathan, die gewundene Schlange, und er wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist. An jenem Tag wird man sagen, ein Weinberg von feurigen Weinen, besingt ihn, ich, der Herr, behüte ihn und bewässere ihn zu jeder Zeit. Ich bewache ihn Tag und Nacht, damit sich niemand an ihm vergreift. Zorn habe ich keinen, wenn ich aber Dornen und Disteln darin fände, so würde ich im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Es sei denn, dass man Schutz bei mir suchte, dass man Frieden mit mir machte. Ja, Frieden machte mit mir. In zukünftigen Zeiten wird Jakob Wurzeln schlagen, Israel wird blühen und grünen, und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten füllen. Jesaja 27, die Verse 1 bis 6. Das Wunderbare an der biblischen Prophetie ist, dass man sehen kann, wie ein roter Faden das Ganze durchzieht und wie am Ende alles das von Gott gesteckte Ziel erreicht. Einzigartig ist auch, wie sich die Prophetie, obwohl von verschiedenen Autoren geschrieben, ergänzt. Das ist nur möglich, weil ein und derselbe Geist sie inspirierte. Die Übereinstimmung der kleinen Apokalypse des Jesaja mit der großen Apokalypse des Johannes ist überwältigend und unterstreicht die Inspiration durch den Heiligen Geist. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange, ja, den Leviathan, die gewundene Schlange, und er wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist. Vers 1. Diese Aussage des Propheten Jesaja bezog sich vordergründig wahrscheinlich auf die damaligen Agitationen Ägyptens und Assyriens. Jesaja 7, die Verse 18 und 19. Da sich Ägypten und Assyrien aber laut Jesaja 19 zukünftig noch bekehren werden, um mit Israel ein Segen auf Erden zu sein, geht es in der prophetischen und apokalyptischen Tiefe um etwas anderes, nämlich um die Gottfeindlichkeit allgemein und um den, der hinter der gottfeindlichen Welt steht, um Satan. Vergleichen Sie dazu Jesaja 14, die Verse 12 bis 18, sowie Hesekiel 28, die Verse 12 bis 16. Alle Feinde Gottes werden mitsamt der Schlange bei Jesu Wiederkunft gerichtet werden. Satan wird in der Bibel sowohl Schlange als auch Drache genannt. 1. Mose 3, Vers 1, Offenbarung Kapitel 12, Vers 3, Kapitel 13, Vers 1 und die folgenden, Kapitel 16, Vers 13 und Kapitel 20, die Verse 2 bis 3. Er ist der Drache, Leviathan, dem kein Mensch und keine irdische Macht gewachsen ist. Die flüchtige Schlange, die sich sehr gut tarnen kann, die gewundene Schlange, die sich listig nach allen Seiten wendet, auf krummen Wegen schleicht und blitzschnell und überraschend zuschlägt. Er ist auch das große Ungeheuer, das grausam im Meer der Nationen auftreten wird, alle in Schrecken versetzt und am Ende der Zeit das Tier aus dem Meer hervortreten lässt. Offenbarung 13, Vers 1 und die folgenden. Diese unsichtbare satanische Macht steht hinter den sichtbaren Weltmächten. Wie wären sonst die weltpolitische Situation, das moralische Chaos, die sich häufenden destruktiven Regierungsentscheidungen, die familienfeindlichen Gesetze, die sich steigernde gottfeindliche Entwicklung zu erklären? Wie wären all die Grausamkeiten der Weltgeschichte anders zu erklären? Es ist zum Teil ungeheuerlich, was da abgeht, weil ein Ungeheuer dahinter steht. Dr. Theo Lehmann schreibt: Im Moment fährt der Teufel mit der Welt Schlitten. Alle Welt ist ins Schleudern gekommen, aus der Bahn geworfen. Der Glaube an Gott gilt als unmodern, seine Gebote als altmodisch. Es wird Ehebruch getrieben, es werden Kinder abgetrieben, es wird mit Gottes Schöpfung Schindluder getrieben, es wird das Rüsten auf die Raketenspitze getrieben, es werden die Menschen in Angst getrieben und alle haben das Gefühl, es geht rasend bergab. Doch so wird es nicht bleiben, denn die Offenbarung zeigt uns in Kapitel 20, die Verse 2 und 3, wer den Sieg davonträgt. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und warf ihn in den Abgrund, damit er die Völker nicht mehr verführen kann. Das Ende der Apokalypse beginnt also mit dem sichtbaren Sieg über Satan. Erst wenn er gefangen gesetzt ist, kehrt Ruhe und Sicherheit in diese Welt ein. Und erst dann kann sich das volle Heil Israels und das der ganzen Welt verwirklichen. Erst unter der Regierung des Herrn werden Feinde zu Freunden. So werden zum Beispiel Ägypten, Assyrien und Israel gemeinsam ein Segen auf Erden sein. Jesaja 19, Vers 24. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen. Jesaja 27, Vers 1. In der Offenbarung wird der Herr der Herrlichkeit als derjenige dargestellt, der das Schwert trägt. Fünfmal lesen wir: Er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Offenbarung 1, Vers 16. Das sagte, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Offenbarung Kapitel 2, Vers 12 und Vers 16. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht. Und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Offenbarung 19, Vers 15 und Vers 21. Es ist möglich, dass mit diesem Schwert das Wort Gottes gemeint ist. Hebräer 4, Vers 12. Mit diesem Wort wurden Himmel und Erde erschaffen. Mit diesem Wort wurden Menschen erlöst und Gemeinde gebaut. Und mit diesem Wort wird Gericht gehalten. Der Herr kommt gegen Ende der Apokalypse wieder, schlägt die gottlosen Nationen mit seinem Schwert und wird anschließend denjenigen gefangen nehmen und ausschalten, der die Nationen in seiner Gewalt hatte. Das ist der Satan. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Offenbarung 20, die Verse 1 bis 3. Diese Reihenfolge stimmt wiederum mit der kleinen Apokalypse des Jesaja überein. Denn in Jesaja 26, Vers 21 heißt es: Denn siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdenbewohner an ihnen heimzusuchen. Und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Erschlagenen nicht länger verbergen. Und dann wird in Kapitel 27, Vers 1 der Sieg über die Schlange beschrieben. Das entspricht genau der Reihenfolge in der Offenbarung. Der Herr tritt hervor, kommt wieder. Offenbarung 19. Der Herr schlägt die gottlosen Nationen. Offenbarung 19. Der Herr lässt Satan gefangen nehmen. Offenbarung 20. Der Herr bringt uns sein Reich. Offenbarung 21. Der Apostel Paulus schreibt an die Römer: Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Römer 16, Vers 20. Gott ist ein Gott des Friedens, und darum wird er den Friedenszerstörer beseitigen. Dass heute nur noch wenige an die Existenz eines Teufels glauben, liegt daran, dass er so intelligent ist und die Menschen so dumm sind. Es gefällt ihm, wenn man nicht an seine Existenz glaubt, denn so kann er viel besser agieren. So vieles ist teuflisch in dieser Welt, aber den Teufel, den gibt es nicht. In einem Büchlein von Oswald Sanders las ich kürzlich: Alles, was Jesus Christus der Herr gut tut, karikiert der Teufel zur Lächerlichkeit oder verkehrt es ins Böse. Und dann folgt eine Auflistung, die zeigt, wie listig Satan vorgeht. Satan hat seine eigene Trinität, bestehend aus dem Teufel, dem Tier und dem falschen Propheten. Offenbarung 16, Vers 13. Er unterhält auch seine eigene Kirche, die Synagoge des Satans. Offenbarung 2, Vers 9. Er hat seine eigenen Diener, die Diener Satans. 2. Korinther 11, die Verse 14 und 15. Er verfügt über seine selbstverfasste Theologie, die Lehren böser Geister. 1. Timotheus 6, Vers 1. Er hat ein eigenes Opfersystem geschaffen. Was die Heiden opfern, das opfern sie den bösen Geistern. 1. Korinther 10, Vers 20. Er hat auch seinen eigenen Abendmahlsgottesdienst, den Kelch der Dämonen und den Tisch der Dämonen. 1. Korinther 10, die Verse 20 und 21. Seine Diener verkündigen ein eigenes Evangelium, nämlich ein anderes Evangelium, das im Gegensatz zu dem steht, was der Apostel Paulus gebracht hat. Galater 1, die Verse 7 und 8. Er hat seinen eigenen Thron, Offenbarung 13, Vers 2, und seine eigenen Anbeter, Offenbarung 13, Vers 4. In seinem eigenen religiösen System hat Satan das Christentum meisterhaft nachgeahmt. Es passt zu seiner Rolle als Imitator Gottes, wenn er falsche Christusse und selbsternannte Messiasse inspiriert. Matthäus 24, Vers 4 und 5. Er beschäftigt falsche Lehrer, Spezialisten seiner Theologie, die verderbliche Sekten einführen und den Herrn Jesus Christus verleugnen. 2. Petrus 2, Vers 1. Sie haben Erfahrung darin, Wahrheit und Irrtum so wohl proportioniert miteinander zu vermischen, dass sogar der Irrtum schmackhaft wird. Satan sendet falsche Propheten aus, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele in die Irre führen. Matthäus 24, Vers 11. Er schleust falsche Brüder in die Gemeinde ein, die sich einschleichen, um die Freiheit auszukundschaften, die wir in Jesus Christus haben, um uns zu Knechten zu machen. Galater 2, Vers 4. Er unterstützt falsche Apostel, die die Wahren nachahmen. 2. Korinther 11, Vers 15. Kein Wunder, dass der erhöhte Herr dem Paulus seinen Auftrag mit den Worten erklärt, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Dieser Vers erklärt zweierlei. Zum einen, es gibt eine Herrschaft Satans, unter der alle Menschen stehen, ob es ihnen bewusst ist oder nicht, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, ob es ihnen unglaubwürdig erscheint oder nicht, ob sie es als lächerlich abtun oder nicht. Der Teufel lacht, wenn es ihnen lächerlich ist, denn das macht ihm die Sache einfach. Zum anderen, von dieser Herrschaft wird man nur durch Bekehrung befreit, durch Bekehrung von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft Satans zu Gott. Paulus spricht nicht über Dämonenaustreibung, dem Exorzismus, nicht über Abschwörzeremonien und auch nicht über ein Lossagegebet, sondern über Bekehrung. Durch Bekehrung wird man der Herrschaft Satans entrissen und in das Reich Gottes gestellt. Wer sich bekehrt, der erfährt, was Kolosser 1, 13 bezeugt. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In Christus erreicht der Bekehrte eine Position, die über allen Fürstentümern und Gewalten steht. Das konnte er bewerkstelligen, weil Gott der Vater ihn legitimierte. Beachten wir die Reihenfolge. Erstens, bei der Taufe Jesu, zu Beginn seines Dienstes. Siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Matthäus 3, Vers 17. Zweitens, bei der Verklärung Jesu als Hinweis auf seine Herrlichkeit und Wiederkunft. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Matthäus 17, Vers 5. Drittens, als Resultat derer, die auf ihn hören. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Kolosser 1, Vers 13. Wir sahen bereits, dass erst dann Ruhe und Sicherheit in dieser Welt einkehrt, wenn Satan gefangen gesetzt ist. Erst dann kann sich auch das volle Heil Israels verwirklichen. Das wird uns im Folgenden aufgezeigt. An jenem Tag, wird man sagen, ein Weinberg von feurigen Weinen, besingt ihn. Ich, der Herr, behüte ihn und bewässere ihn zu jeder Zeit. Ich bewache ihn Tag und Nacht, damit sich niemand an ihm vergreift. Jesaja 27, die Verse 2 und 3. Wer ist dieser Weinberg? Jesaja 5, Vers 7 gibt die Antwort. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Heerscharen, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. In Matthäus 21 erzählt der Herr den Juden ein Gleichnis über den Weinberg. Gott besaß einen Weinberg, Israel. Er sandte seine Knechte immer wieder in den Weinberg, um die Früchte einzusammeln. Aber die Weingärtner verfolgten, schlugen und töteten die Knechte. Zuletzt sandte er seinen Sohn, doch auch diesen töteten sie. Deshalb kam das Gericht über den Weinberg. Wenn der Herr zurückkommt und die Schlange Satan in den Abgrund sperren lässt, wird der Weinberg unter seiner Herrschaft endlich zu dem, wozu er berufen war. Das geschieht aber einzig und allein über den Messias. In Hosea 14, Vers 9 heißt es, es soll sich zeigen, dass deine Frucht von mir kommt. Und Jesus sagt in Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock. Im messianischen Reich wird der Herr selbst den Weinberg Israel behüten, versorgen und bewachen, und in ihm wird er Frucht bringen. Ohne Jesus Christus sind wir alle fruchtlose und dahinwelkende Pflanzen. Aber in ihm sind wir vor Gott das, was wir sein sollen, wozu wir ursprünglich bestimmt wurden. Wenn Sie das sein wollen, was Sie vor Gott sein sollen, dann nehmen Sie das für sich in Anspruch, was Jesus am Kreuz für Sie errungen hat. Wilfried Plock schreibt, ich bin in mir, in Adam, keinen Augenblick so, wie ich vor Gott sein sollte. Aber ich bin in Christus jeden Augenblick so, wie ich vor Gott sein soll. Und Dietrich Bonhoeffer schrieb, wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Du bist das vor Gott, was du in Jesus bist. Der nächste Abschnitt der kleinen Apokalypse des Jesaja deutet auf die messianische Herrschaft. Zorn habe ich keinen. Wenn ich aber Dornen und Disteln darin fände, so würde ich im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Es sei denn, dass man Schutz bei mir suchte, dass man Frieden mit mir machte. Ja, Frieden machte mit mir. Jesaja 27, Vers 4 und 5. Die Zeit des Zornes Gottes ist vorbei. Die Völker sind geschlagen, Satan gebunden, Jesus hat die Regierung angetreten. Damit ist auch die Zeit der Fruchtlosigkeit zu Ende. Der missratene Weinberg wiederhergestellt, Dornen und Disteln darin beseitigt. Wo keine Sünde mehr ist, da ist kein Fluch mehr. Und wo kein Fluch mehr ist, da gibt es keine Dornen und Disteln mehr. 1. Mose 3, die Verse 17 und 18. Und jetzt wird der ewige und göttliche Schutz über den Weinberg Israel verheißen. Sollten sich noch Dornen und Disteln zeigen, was hypothetisch angedeutet wird, womit alles Gottfeindliche gemeint ist, würde er sie vernichten, es sei denn, dass man sich seiner Herrschaft unterordnet und Frieden mit ihm macht. Die feindlichen Nationen, die in Israel dem Weinberg des Herrn lebten und Israel sehr zusetzten, wurden ja auch als Dornen bezeichnet. So in 4. Mose 33, Vers 55 und Josua 23, Vers 13. Im Hinblick auf die heutige Israelfeindlichkeit ist das eine kolossale Aussage, eine Prophezeiung, die im messianischen Reich verwirklicht wird. Der Herr wird ja mit eisernem Zepter, das heißt in Gerechtigkeit, regieren. Offenbarung 12, Vers 5, Offenbarung 19, Vers 5 sowie Psalm 2. Der Herr wird nur diejenigen in seinem Reich dulden, die sich ihm unterordnen. Es sei denn, dass man Schutz bei mir suchte, dass man Frieden mit mir machte. Ja, Frieden machte mit mir. Jesaja 27, Vers 5. Hier sei nochmals an Römer Kapitel 16, Vers 20 erinnert. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Es gibt nichts Schöneres, keine tiefere und größere Erfüllung, als Frieden mit Gott zu haben, mit ihm versöhnt zu sein. Kein Reichtum dieser Welt, kein noch so großer irdischer Erfolg kann das aufwiegen. Und das hat Gott in Jesus getan. Er hat uns mit sich versöhnt und so Frieden geschaffen. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Kolosser 1, Vers 20. Jeder an Jesus gläubige Mensch ist auf ewig errettet und mit Gott versöhnt. Alle Sünden der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind ihm vergeben. Er ist für immer vollkommen gemacht und geheiligt. Hebräer 10, die Verse 10 und 14, sowie Römer 4, Vers 25. Dieses gläubige Einvernehmen unserer Position in Jesus Christus ist der Sieg im Kampf gegen den Teufel. Was wir aber sehr wohl erleben, das ist, dass wir täglich gerichtet werden, indem der Heilige Geist uns auf Sünden aufmerksam macht, weil er diese Dornen und Disteln wegnehmen will. Nun kommt es gleichsam zum Schlussakkord. In zukünftigen Zeiten wird Jakob Wurzel schlagen. Israel wird blühen und grünen. Und sie werden den ganzen Erdkreis mit Früchten füllen. Jesaja 27, Vers 6. Dass Israel bereits heute Früchte in alle Welt exportiert, ist ein Angeld auf die Erfüllung der von Gott prophezeiten Zukunft Israels. Aber vor allem ist das geistlich zu verstehen. Israel wird ein Segen sein, der sich unter der Herrschaft des Messias über die ganze Welt ausbreitet. Das ist die vollendete Erfüllung der Verheißung Gottes an Abraham in 1. Mose 12, Vers 3, wo wir lesen: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Aus all dem ersehen wir aber auch, was Satan durch die Jahrtausende aufzuhalten, zu unterdrücken, zu verzerren und zu bekämpfen vermochte. Noch ist ihm aus Gründen, die nur Gott kennt, eine begrenzte Wirkungsmöglichkeit gegeben, und das, obwohl er schon seit Golgatha besiegt ist. 1. Johannes 3, Vers 8, Lukas 10, die Verse 18 und 19, Kolosser 2, Vers 15 sowie Lukas 11, die Verse 21 und 22. Vollzogen wird das Gericht jedoch erst später, in der Zeit der großen Apokalypse. Doch für jeden an Jesus gläubigen Menschen gilt: Satan ist bereits besiegt. Der Kolosserbrief bezeugt uns, dass der Herr Menschen, die infolge ihrer Sünden tot waren, Epheser 2, Vers 1, lebendig gemacht hat, als sie sich bekehrten, indem er ihnen die Übertretungen vergeben und ihren Schuldschein zerrissen hat. Gleichzeitig hat er die Herrschaften und Gewalten entwaffnet und triumphiert über sie. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Kolosser 1, die Verse 12 bis 14, sowie Kolosser 2, die Verse 13 bis 15. Der Zorn Gottes, der über uns stand, hat sich gelegt. Wir haben Frieden mit Gott. Und die einst geistlich unfruchtbaren, vertrockneten und dürren Pflanzen sind nun fruchtbar geworden. Unter dem Strich heißt das: Jeder Mensch braucht Jesus.
Seltsam ist mein Leben oft, eine Gleichung mit drei Unbekannten. Hier hab ich umsonst gehofft, da mir selbst im Weg standen. Ist es Zufall, ist es Glück, lebe ich denn nur ins Blaue? Nein, ich lege mein Geschick in Gottes Hand, weil ich ihm vertraue. Ich
vertraue dir, auch wenn du nicht jeden Wunsch erfüllst. Ich vertraue dir, weil du nur das Beste für mich willst.
Scheint mein Glaube, mein Gebet, auch nach außen oft vergebens, weiß ich doch, kein Tag vergeht, keine Stunde meines Lebens, ohne dass Gott hört und sieht, was ich brauche, was ich frage und was immer dann geschieht. Ich will ihm sagen, in jeder Lage, ich vertraue dir, auch wenn du nicht jeden Wunsch erfüllst. Vertraue dir, weil du nur das Beste für mich willst.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben den 6. und letzten Teil der Broschüre »Die kleine Apokalypse« von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.